Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Urlaub. Raus aus dem Alltag für einen möglichst bleibenden Blick über den Tellerrand. Ja, und bestenfalls auch hin zu anderen Menschen, anderen Kulturen. Ein Tapetenwechsel, den wir uns ja alle hin und wieder wünschen. Möglichst auch noch viel mitnehmen daraus. Das wäre wirklich optimal. Mein Name ist René Hausmann. Ich bin Radiomoderator, Journalist und reise auch selber gerne. Und ich treffe hier auf Menschen, die mit Ihnen unterwegs sind, um ihre Auszeit so gehaltvoll wie möglich und gleichermaßen entspannt zu gestalten. Meine Gesprächspartnerin heute ist Corina Osterfehn. Corina, der Name lässt es vermuten, Osterfehn, das ist jetzt nicht irgendwo um die Ecke. Woher kommen Sie?
Ich lebe in der Pfalz, ich bin in der Pfalz aufgewachsen, aber meine Eltern und auch meine Staatsangehörigkeit ist niederländisch. Mhm. Und das ist durchaus auch eine Prägung.
Können Sie vielleicht ein bisschen was über Ihren Hintergrund erzählen? Wo haben Sie quasi gehen gelernt? Wie ging es dann weiter für Sie, Ihr Werdegang sozusagen?
Ich bin sehr früh auch mit den Eltern, die selber auch ausgewandert sind, viel gereist haben, in den 60ern schon mit meiner Familie gereist. Das waren nie Badeurlaube, sondern es waren immer Kulturreisen.
Oh.
Und sehr früh war für mich ganz spannend, was für Kulturen wir besuchen, was es für Kulturen in der Welt gibt, was es für Sprachen gibt, was es für Klänge und Gesänge und Tanz gibt. Und das ist eigentlich auch mein Werdegang. Ich bin Diplom-Choreografin und Tanzpädagogin und habe eben auch Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften studiert. Und das ist mein, wenn man will, mein Medium. Und das ist auch die Verbindung zu manchen Ländern, an denen ich bin. Und durch das Reisen und durch die Kulturvermittlung haben zwei Freunde von mir, die bei Studiosus arbeiten, gesagt, die suchen so Leute wie dich. Und als mir dann ein Partner über die Sommerzeit weggefallen ist, habe ich mich mit Studiosus beschäftigt und fand die sehr gut und bin dann da auch rangekommen und arbeite für Studiosus seit über 20 Jahren.
Mhm. Da bin ich sehr gespannt auf das folgende Gespräch, Corina. Ich rede mit einer Holländerin über Irland. Eine wirklich spannende Kombi. Wie würde man sich denn in Irland begrüßen?
Ja, man wird erstmal überall begrüßt, am Flughafen schon und auch an allen Straßenschildern mit Cat Mille Vöche. Das heißt tausendmal willkommen und so heiße ich auch meine Gäste willkommen. Und guten Tag würde heißen Diet Gwit. Und man würde antworten Smirne, Diet Gwit, auch dir einen guten Tag.
Okay, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber das kriegen wir zum Ende bestimmt nochmal hin.
Das können wir üben.
Wir sind heute gemeinsam in Dublin. Das ist eine Stadt, die ich auch selber schon mal kurz kennenlernen durfte. Darum freue ich mich auch besonders auf das, was es darüber zu erzählen gibt. Corina, Dublin hat so ein bisschen gebraucht, um attraktiv zu werden. Kann man das so sagen?
Absolut. Also ich kenne Irland wirklich seit den 70ern. Ich kenne noch das alte Irland. Ich kenne noch dieses, wie sie es selbst auch nennen, Dritte Welt Irland.
Ach.
Das sehr arme Irland. Dublin selbst habe ich dann auch in dieser Phase, in der eben der Wirtschaftsausschwung noch nicht war, 83 kennengelernt. Und ich fand es die hässlichste Stadt der Welt, die ich je gesehen hatte. Wirklich, vielleicht kann man das vergleichen mit Liverpool oder Manchester. Auch durchaus Arbeiterstädte wie bei uns in Deutschland oder in Holland. Das war eine Stadt, die geprägt war von Industrie, von Arbeit, vom Hafen bis heute noch, von dieser Verbindung zur Welt, aber eben auch von Armut. Und das ist gar nicht mehr der Fall. Wir haben ja einen wirtschaftlichen Aufstieg par excellence und auch eine Fortentwicklung dessen, was die Iren auch mit ihrer Stadt und mit ihrem Land auch möchten.
Was haben Sie denn da konkret angestellt, also die Menschen in Dublin, damit sie das Herz von Corina erweichen konnten?
Und auch wahrscheinlich von jedem Besucher.
Ja.
Sie haben erstmal das getan, was so ein Prozess ist in vielen Städten in der Welt. Sie haben einen Fluss, die Liffey, die auch einen Einfluss hat noch vom Meer. Man sieht da Ebbe und Flut noch. Und diese Liffey war jetzt nicht nur, da ist der halt da, sondern man hat da Promenaden gebaut. Das ist eigentlich ein kanalisierter Fluss wie viele. Hat da auch Konstruktionen gebaut, sodass man dort, wo keine Promenade möglich ist, weil da Straße ist, wie so Balkone reingehängt. Man hat Begrünungen gemacht und auch wie in vielen Städten die Hafengebiete, die in dieser Form oder die Industriegebiete nicht mehr so notwendig waren, zu sehr attraktiven Wohngebieten am Wasser gemacht und hat quasi auch die Innenstadt erweitert.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist, sie ist internationaler geworden. Das ist an manchen Ecken der Welt, wenn was internationaler wird, für Reisende angenehm, weil sie dort ihren Kaffee und ihren Kuchen kriegen und von mir aus der Schnitzel. Aber auf der anderen Seite verschwindet auch was. Es verschwindet Authentizität. Und das hat sich Dublin an einem bestimmten Punkt noch bewahrt. Also es ist internationaler geworden. Es ist mit der Kulinarik besser geworden.
Ja.
Und es hat, was ich sehr schön finde, im Gegensatz zu London, immer noch eine Bauvorschrift. Das heißt, es hat immer noch eine gleiche Draufhöhe. Es gibt bestimmte Baustoffe, die verwendet werden müssen. Man findet Dublin in seiner Ästhetik noch und ist in seiner Ästhetik noch erkennbar.
Mit der Bauvorschrift meinen Sie beispielsweise auch die Höhe der Gebäude.
Ja,
ne?
Ja.
Also es ist zum Beispiel mir aufgefallen in Dublin, es ist eine Stadt, wo man nicht nach oben gucken muss krampfhaft, weil alles irgendwie relativ gedeckelt ist,
ja,
was es aber sehr angenehm macht.
Ja. Also es sollte ein Hochhaus gebaut werden von Bono, der Sänger von U2, deswegen der U2 Tower, den er mitfinanziert hat, in dem auch dann Musikstudios reinkommen sollten, auch zur Verfügung von Musikern aus Irland. Und es ist aus meiner persönlichen Sicht gut, dass das noch nicht gelungen ist. Es hätte das Stadtbild dann zerstört und es wird auch immer mehr so aussehen wie überall.
Mhm. Also offensichtlich scheint der Dubliner auch einer zu sein, der Widerstand leistet, wenn er es muss, ne? Und offensichtlich auch mit Erfolg. Wie ticken denn die Städter? Wie ticken die Menschen in Dublin, sind die stolz auf ihre Stadt, die sich ja so verändert hat in den letzten 30 Jahren?
Ja, der Stolz ist ein bisschen ein Problem in Irland. Irland hat jahrhundertelang, kann man sagen, sich von zwei Quellen gebiert. Das eine ist wirklich das keltische Erbe, das bis ins 12. Jahrhundert ungebrochen ist, nirgendwo sonst in Europa bis heute noch nachwirkt. Und das andere ist die Kolonialisierung, die Apartheidspolitik von England, die eigentlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts beendet war. Und die Iren erleben sich in meiner Generation, in der Elterngeneration von mir aus und sogar noch bis in die Kindergeneration von mir aus gesehen als minderwertig. Das ist leider so. Also alles, was irisch ist, ist langsam, ist schlecht, geht kaputt. Sehr, sehr tragisch. Und man hat aber auch mit diesem wirtschaftlichen Aufschwung begonnen, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Parallel dazu, dass die Republik auch ohne Krieg war, im Gegensatz zu Nordirland, was zu England gehört, ein friedvolles Miteinander ist und man als Ire durchaus auch ein Zukunftsbild hatte. Also erstmal der Frieden, endlich Ruhe, die Freiheit und jetzt auch dieser wirtschaftliche Aufschwung. Das heißt, auf der einen Seite ist man stolz auf das Erreichte.
Ja.
Auf der anderen Seite ist jetzt erst die Kindergeneration, die heute 20- bis 30-Jährigen. Mein Freund hat gesagt, der ist so in diesem Alter, we are not anymore the IRR-People, we are now the Riverdance-People. Also wir sind nicht mehr diese IRR-Kämpfer im Kopf der Menschen, die hierher kommen, sondern wir sind die Riverdance-People. Also sie sind stolz auch auf dieses Außenbild, was sie jetzt eben haben.
Ja, und die Iren sind ja auch nicht kontaktscheu. Die sind ja durchaus mitteilungsbedürftig, oder?
Ja.
Das können Sie doch sicher bestätigen.
Auf dem Land ist es ja alles kein Problem. Da stehen ja noch die Türen auch auf. Und wenn man, was mir auch mal passiert ist, aus Versehen in ein Haus kommt, weil man denkt, das wäre ein Café, wird man tatsächlich zum Tee eingeladen. Also das ist ganz wunderbar. Solche Begegnungen gibt es immer noch. Aber auch in Dublin passiert es mir, dass, wenn man im Moment irgendwo steht und guckt und so, dass man spontan angesprochen wird und ins Gespräch verwickelt wird oder eben auch im Pub, dass da einer steht. Ich habe jetzt rote Haare. Ich bin trotzdem keine Irin. Das kann man auch erkennen und allein deswegen werde ich angesprochen.
Mhm.
Aber ich glaube, das wird jedem anderen, der offen durch die Stadt geht und auch nicht Punkt für Punkt abhetzt, sondern sich Zeit lässt, genauso gehen.
Wo sitzt man denn tagsüber, Corina, in Dublin? Schon im Pub oder sind die Dubliner dann noch draußen, vielleicht in den Parks möglicherweise?
Also das sind zwei Sachen. Das eine ist das Wetter.
Ja.
Also sitze ich draußen, sitze ich drin, hat mit dem Wetter zu tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Was kann man da machen? Und das andere, Pub. Man hat eine ganz strenge Alkoholregelung. Das heißt, wenn überhaupt Pub. Und in dem Pub kann man auch sehr gut Mittag essen. In dem Public House dann ab 11 Uhr. Also vorher noch nicht. Und wenn wir jetzt ja diese Promenaden sehen, die es gibt, oder auch Plätze wie Stephen's Green, das ist wirklich mitten im Zentrum, ein bisschen außerhalb, aber auch Fußnähe ist Marion Square.
Ja.
Aber vor allen Dingen in Stephen's Green, die Leute machen Picknick.
Ach.
Vor allen Dingen in der Mittagspause. Und da geht man in die Hauptstraße, Grafton Street, in die jeder Besucher gehen würde, das ist die Fußgängerzone, geht zu Marks & Spencers in die Lebensmittelabteilung, holt sich sein Picknick oder geht in einen Tesco-Laden, wo es schon fertige Sandwiches gibt. Und dann picknickt man und hofft, dass das Wetter eine Stunde lang so bleibt.
Eine Stunde lang. Gut. Corina, ich weiß von Ihnen, Sie sind nicht unbedingt der Typ, der sich freut, wenn mal ein Schmetterling vorbeifliegt. Ihnen geht das Herz auf im Museum, ja? oder in einer Kathedrale beim Gottesdienst. Das sind so Sachen.
Oder auch im Pub.
Natürlich, nicht zu vergessen. Aber das ist ein Extrakapitel, da reden wir gleich noch drüber. Genau diesen Gottesdienst, den sollte man erlebt haben. Was wäre denn da Ihre erste Empfehlung und warum muss man das gesehen haben?
Also es gibt ein paar Sachen natürlich, die stehen, wenn man Google eingibt, was sind die 10 Punkte, die wir besuchen sollen, dann stehen dann etliche Dinge, aber eine Sache steht nicht drin und die finde ich immer wieder spannend, nämlich der, wenn man sonntags da ist, der Sonntagsgottesdienst in der Christ Church. Die Christ Church gehört zu den 2 wichtigen Kirchen, St. Patrick's wird bekannter sein, Christ ist etwas kleiner und Christ Church und St. Patrick's sind ganz typische irische Kirchen, obwohl sie anglikanisch sind. Der Gottesdienst ist ein anglikanischer, ein ganz anderer Ritus, das mal zu erleben. In der Christ Church gibt es einen der berühmtesten Chöre der Welt sogar, wenn man Glück hat, 80% ist der da und singt. Oh. Und was ich auch toll finde, nicht nur die Atmosphäre, mal zu schauen, wie sieht so ein anglikanischer Gottesdienst aus, englisch natürlich geprägt, wie toll ist dieser Chor, wie geht die Gemeinde miteinander um, auch das ist interessant. Danach wird man immer eingeladen zu Tee und Kaffee in den Katakomben unten. Ja.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Sind die Kirchen dann voll? Bekommt man da kaum noch einen Platz oder findet man durchaus noch leere Plätze, wo man sich dazu setzen darf?
Also ich sag mal, es ist noch ein Geheimtipp. Ja.
Okay, gut, dass
weil,
wir darüber
reden. Ja, jetzt nicht mehr, aber es ist so, dass es immer anfängt mit allen englischen und irischen Kirchen mit dem Bell Ringing. Ja. Das kennt man vielleicht aus Sendungen. Das sind Teams, 5 Leute, die an Zügen das Ganze zum Klingen bringen, die das körperlich machen müssen, die auch hochgezogen werden von dem Ding und diesen Klang machen. Und ab diesem Moment kommt kein Tourist mehr rein. Oh. Es stehen also Leute an der Tür, die wirklich nur einen Spalt aufweit machen. Mhm. Und man muss dann sagen, for the service, also ich komme zum Gottesdienst. Und dann ist er, es ist eine kleinere Kirche, es ist eine Kathedrale, aber es ist eine kleinere Kirche, ist kein Problem, da Platz zu finden. Und man sitzt aber auch nicht wie so ein Tourist allein in einer Bank, wo man denkt, wo bin ich denn jetzt? Muss eine Stunde hier bleiben, sondern es ist wirklich ein Gemeinschaftserlebnis.
Gehört es eigentlich für die Menschen in Dublin zum guten Ton dabei zu sein, zum Gottesdienst zu gehen? Ist das da so?
Aber ja, das ist auch den Untersuchungen nach weit vor Italien, weit vor Polen, weit vor Spanien ist Irland das katholische Land. Also der Gottesdienstbesuch ist jetzt eine anglikanische Kirche, ja, aber katholischer Gottesdienstbesuch ist immer noch wahnsinnig wichtig. Mhm. Erstens mal, weil er zur nationalen Identität gehört. Auch tatsächlich in diesem Kampf gegen die Apartheid hat die katholische Kirche mitgekämpft für diese Unabhängigkeit. Das ist also eine große Identität. Ist auch ein großes Politikum übrigens. Ja. Auch die Missbrauchsfälle gibt es auch in Irland. Und das ist schwierig für Irren zu ertragen, dass die gute katholische Kirche, die ihnen geholfen hat, ihre Identität zu finden, auch mit da drin verstrickt war. Und wenn wir jetzt aufs Land gehen, aber durchaus auch ein Viertel von Dublin, man trifft sich dort auf. Also meistens, wenn man durchs Land fährt, sieht so aus, die Männer rauchen draußen und die Frauen sind drin. Aber man ist an der Kirche oder in der Kirche. Ganz wichtig.
Die Museen in Dublin sind ebenso etwas, das man unbedingt gesehen haben muss. Also hier gibt es eine Menge Wissenswertes über die Wikinger-Vergangenheit der Stadt. Es gibt gut sortierte Schriften mit den besonderen bunten Illustrationen. Sie haben da auch einige Favoriten. Welches Museum ist denn bei Ihnen oder Ihren Gästen besonders beliebt?
Also ich persönlich mag Dublinia sehr gern. Das ist direkt neben Christchurch. Gehe ich auch immer wieder rein. Es ist die Darstellung auch interaktiv, wie viele Museen, die Darstellung des mittelalterlichen und des wikingischen Dublins. Dublin ist eine Wikingerstadt. Die Kelten haben nie Städte gegründet. Und was ich ganz toll finde, die Nationalmuseen sind alle umsonst. Also allein das ist ein wunderbares Angebot. Wir selbst gehen ins Archäologische Museum, wo wir aus dem Moor gerettet einen unglaublichen Goldschatz haben und natürlich die Reste, die noch übrig geblieben sind aus den Klöstern vor den Wikingerüberfällen und den Plünderungen, diese wunderbaren Metallarbeiten der liturgischen, zufällig eben da auch dann das Geld reingesteckt, der liturgischen Geräte der katholischen Kirchen und eine wahnsinnige, ganz wichtig auch für Europa bestehende Kunstarbeit, die die Iren hatten.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es die Nationalbibliothek für Bücherfreunde, eine Ausstellung William Butler Yeats mit Tonaufnahmen auch von ihm, einer der Nobelpreisträger Literatur. Und um die Ecke, das ist mein anderes Lieblingsmuseum, ist die Nationalgalerie. die sich auch erweitert hat. Und diese Nationalgalerie hat unglaublich viele, vor allen Dingen alte Gemälde. Es gibt noch ein neues Museum für moderne Kunst. Aber hier als Niederländerin, aber nicht nur, ist zum Beispiel ein Vermeer, der wunderbar ist, die Briefschreiberin. Es gibt einige Rembrandts, Tizians, Rubens, Franz Hals, Holbein. Wer also diese alten Gemälde sucht, hier ist eine ganz unschlüssige Sammlung, weil das oft eben auch kein Ankauf war, sondern eben Spenden von reichen Dublinern oder reichen Iren. Und hier haben wir tolle Gemälde aus der, ja, aus der wichtigen für uns Kunstepoche mit wichtigen guten Vertretern.
Schön. Corinna, Dublin ist auch Sitz mehrerer Hochschulen und verschiedener anderer wissenschaftlicher und kultureller Einrichtungen, die man eigentlich gesehen haben muss ebenso. Für mich bei meinem Besuch damals war es tatsächlich das Trinity College. Was macht diese Einrichtung so besonders?
Also das Trinity College auch offen. Es ist die erste Hochschule oder im Moment ist es auch eine Universität. Die Gebäude, die da stehen, sind in einem schönen Platz angeordnet. Man kann das gut wahrnehmen. Ich finde das Trinity College auch toll, weil man da wirklich eins der ganz wenigen Orte hat, wo man eine, ich nenne es jetzt mal, Kneipe hat, wo man auch im Grünen sitzen kann. Das ist nämlich dann eigentlich für die Studenten das Casino. Da kann aber jeder reingehen. Und das genau ist auch gegenüber von dem Book of Kells, also ein Museum, was wir nicht mit den Gästen besuchen, weil es keinen Sinn macht, da als Gruppe reinzugehen, sondern das allein zu besuchen. Man muss inzwischen auch vorher Karten organisieren, aber es ist natürlich ein Muss, hier diese Ausstellung zu sehen mit diesen wunderbaren Buchmalereien. Und oben drüber ist ein riesengroßer Bibliothekssaal, der heißt Long Room. Man denkt sofort an Harry Potter oder alte englische Filme. Unsere Gäste wissen zum Teil nicht, was sie besser fanden, diese Darstellung des Buches oder diese Atmosphäre in dem Long Room. Und da steht, man übersieht es gerne, eine 80 Zentimeter hohe Harfe. Das sagt man, ist es aber nicht, des Hochkönig Brian Boru, der sehr wichtig ist für die Geschichte, für die Identität. Auf jeden Fall findet man diese Harfe überall. Sie ist das Staatswappen, sie ist auf den Münzen, sie ist auch auf den Guinness-Gläsern. Ja, Alec Guinness hat dieses Symbol nehmen wollen, man hat es ihm verboten und schlau wie Alec Guinness war, hat das einfach rumgedreht.
Ach ehrlich?
Ja.
Das ist ja auch eine spannende Geschichte, verrückt. Ja, also ich stand da auch völlig gerührt, als ich die Geschichte von dieser Harfe dort gehört habe. Ist wirklich einzigartig und natürlich auch der lange Raum, von dem Sie gesprochen haben, mit den Köpfen großer Philosophen oder Schriftsteller, wirklich unfassbar.
Und er riecht auch, ja, er riecht wirklich nach alten Büchern. Also es ist ein komplettes Erlebnis, dieser Raum, ja.
Ja, Guinness, das war, wie ich finde, ein gutes Stichwort. Die Urharfe auch, das haben wir geklärt. Gehen wir doch mal zur Guinness-Brauerei, denn auch die ist durchaus einen Besuch wert, möglich für Touristen dorthin zu gehen. Und das ist auch nicht nur eine größere Halle, sondern fast ein kleiner Stadtteil. Kann man das so sagen?
Das ist absolut ein Stadtteil. Wenn man jetzt beim Trinity College wäre und würde zu Fuß zu Guinness gehen, braucht man vielleicht 35, 40 Minuten und dann ist man schon 10 Minuten in diesem Viertel drin. Es atmet noch dieses alte Dublin mit seinen Backsteingebäuden. Man hat dieses Guinness-Museum auch tatsächlich in den ältesten Teil gemacht. Trotzdem, das ist auch typisch Dublin, das ist auch typisch Irland. Selbst schon in der, ich sag mal, armen Zeit immer gutes Design. Also sie haben ein tolles Museum gebaut, das aussieht in diesem alten Gebäude. Diese Fusion von alt und neu, das können die Iren wie ein Guinness-Glas auch. Man geht also innerhalb der Wände des Guinness-Glases nach oben und erfährt dann alles über Guinness. Man kann sogar einen Zapfschein machen. Und oben bekommt man dann Guinness zu trinken mit einem Blick, einem Panoramablick in dieser Bar über die ganze Stadt bis hin zu den Bergen und bis hin auch zum Meer, denn Dublin liegt ja am Meer.
Okay, wenn das vielleicht auch einen komischen Eindruck macht, dann sage ich, möchte einfach nur den Ausblick genießen, ganz klar. Ich will nicht wegen dem Bier dorthin, nein, nur der Ausblick ist mir wichtig.
Kann man machen, kostet 30 Euro.
Oh doch, okay.
Ja, sehr teuer.
Trinken Sie auch mal ein Pint oder sind Sie eher der Weintyp?
Null, wirklich überhaupt nicht. Ich bin, wenn, dann Whisky-Trinker.
Okay.
Und ich reise ja auch nach Frankreich und ich komme aus einer Weingegend. Also ich bin Kenner des Weines und Kenner des Whiskys, aber Bier ist nicht mein Getränk.
Gutes Stichwort eigentlich. Whisky im Vergleich zum Bier hat dort sicherlich auch einen riesen Stellenwert. Irischer Whisky ist ja auch wahnsinnig bekannt. Wie könnte man denn den Geschmack beschreiben? Ich stehe eher so auf milden Whisky. Bin ich da gut?
Absolut, ja. Die Besonderheit von Whisky übrigens vom Gaelisch und Ishkbarha, Wasser des Lebens, wie Eau de Vie, wenn man so will.
Ja.
Diese Ishkbarha wird dreimal gebrannt. Das ist eine, dadurch ist der Alkoholgeschmack weg, also im Gegensatz zum amerikanischen, den oft viele zu stark finden und auch mit Eiswürfeln getrunken wird, wird man des Landes verwiesen, wenn man irischen Whisky mit Eiswürfeln trinkt. Auf keinen Fall, aber was man tun sollte, und da lade ich auch immer dazu ein, ist wirklich einen Tropfen, keinen Schluck, einen Tropfen Wasser in das Glas zu machen, weil sich die Moleküle des Wassertropfens oder des Wassers mit dem Alkohol verbinden. Er wird noch milder. Mhm. Es gibt nur einen einzigen getorften Whisky im Gegensatz zu Schottland, was auch für Talisker, der vielen vielleicht bekannt ist. Nur eine ist Connemara. Connemara haben wir bis heute viel Torf. Das kann man sich, wenn man das möchte, merken. Und die sind sich sehr ähnlich. Sie sind auch alle Single Malt, bis auf eine Ausnahme. Sie sind alle auch gemälzt. Das heißt, dadurch ist auch dieser süßlichere, vanillige Geschmack.
Oh ja, schön.
Und wenn man reinen Whisky nicht mag, muss man Irish Coffee ausprobieren. Und wenn man das zu Hause nachbauen will, nur mit irischem Whisky, der ist sehr mild. Und da wird er auch als Frauenwhisky benannt und das würde ich auch so unterstützen.
Wieder was gelernt, das mit dem Wassertropfen muss ich mir unbedingt merken und beim nächsten Mal probieren.
Probieren Sie es mal aus, ja. Machen Sie mal. Also trinken ist sowieso angewandte Biochemie, von daher probieren Sie es mal aus. Machen Sie mal eine empirische Reihe.
Jawohl.
Und dann werden Sie das merken.
Ja. Danke für die Anreize. Wo wir gerade bei all den typisch irischen Freuden sind, wie steht's denn eigentlich um die Pubkultur in Dublin? Also ich kenne Temple Bar, das ist viel Bier, viel Sound und ganz viele Touristen. In jedem Laden ein Musiker. Ich vermute, das wäre jetzt nicht unbedingt die erste Empfehlung von Ihnen, Corinna, oder?
Meine persönliche tatsächlich gar nicht. Also wir machen oft einen Schlenker, um das einfach auch zu zeigen, wo das ist. Denn da ist Leben. Es ist durchaus so, dass die Pub-Essen, die man dort hat und auch die Musik nicht von schlechter Qualität ist. Mhm. Also von daher ist das jetzt gar nicht so eine schlechte Adresse, sondern man wird keine Iren dort treffen. Nicht wirklich, sondern wir werden auf Holländer und auf Engländer treffen. Das vor allen Dingen. Und wer natürlich totale Partystimmung haben will auf irische Art, ist man da richtig. Ja. Meins wäre was anderes. In der Nähe des Marion Square gibt es eine Straße, die heißt Marion Row. Dort sind zwei traditionelle Pubs, die auch Live-Musik haben, die durchaus auch bekannt sind bei Touristen, aber dort werden sie auch Iren finden und auch mit Iren im Gespräch sein können. Gute Musik, auch vom, sag ich jetzt mal, vom Design her sind es wirklich typische Pubs. Und da ich ja mit Tanz und Musik zu tun habe, ist für mich eigentlich ein Pub, der etwas weiter weg ist, in einem Viertel am Liffey, Smithfield Village heißt es. Und Smithfield Village kann man sich merken, dort ist die Jameson Distille und das Museum der Jameson Distille. Und das ist ursprünglich ein uraltes Viertel, wo übrigens bis heute noch leider nur noch zweimal im Jahr ein Pferdemarkt stattfindet. Also man hat dort ein super modernes Design mit tollen Straßenlampen und da sind wirklich irische Schädel mit ihren Arbeitspferden. Das sind keine Rennpferde, das sind Arbeitspferde, die da sind. Das kann man noch erleben. Und am Ende ist ein noch vollkommen nicht gentrifiziertes Gebäude. Das sieht aus, als ob es gleich zusammenbricht. Und da ist ein Pub, der heißt Cobblestone, wo man denkt, huch, was sind das für eine Spelunke? Wenn man reingeht, denkt man das immer noch. Aber in der Ecke, da sitzen immer Musiker, die keine feste Band sind, sondern man kommt dahin und spielt mit. Und das heißt Singing Pub. Mhm. Und Singing Pub heißt durchaus, dass da jemand singen kann. Und wenn da jemand das Lied anstimmt, sind meistens traditionelle Balladen, das kann auf Gälisch sein, meistens ist es irisch, wird auch sofort aufgehört, miteinander zu sprechen. Das ist ein ganz bewegender Moment. Alle hören zu. Ist auch der einzige Moment, wo dann geklatscht wird. Auch die Musiker hören auf. Und ansonsten sind in der Ecke Musiker aus allen Ecken, aus Dublin, manchmal Musiker, die irische Musik machen, in der Welt kennen Cobblestone, die dann da sind und die Reels und die Jigs oder die Polkas, so heißen diese Rhythmen, da spielen auf ihren Instrumenten.
Ich finde das toll, weil es zeigt ja auch, wie viel Respekt man eigentlich vor der dargebotenen Kunst hat. Ne? Also da wird nicht mehr zwischengequatscht, da ist dann plötzlich Stille.
Bei der Musik nicht, bei der Musik wird gebabbelt.
Gebabbelt, ja, schön.
Und angestoßen, das ist so im Hintergrund. Ja. Die ist auch sehr laut, wenn man überhaupt sprechen kann. Aber diese Balladen, die ist in der anderen keltischen Welt, wir haben ja noch die Bretagne, in dieser Form nicht gibt.
Ja.
Das ist so eine, wirklich noch eine erhaltene Tradition aus der keltischen Zeit, wo die Chronisten, das war ein, wenn man so will, ein Erbberuf, die Chronisten die Geschichte des Stammes und des Volkes auch weiter erzählt haben und in Versform fast gesungen haben. Das kann man auch bei William Butler Yeats in der Nationalbibliothek da in den Aufnahmen hören. Da hat das wieder probiert mit seinen Versen, das ein bisschen nachzuempfinden. Und diese Balladenform hat noch überlebt. Das ist auch ein ganz bestimmter Gesang,
ja,
eine Gesangsform, die zum Teil sehr hohe Stimmen sind. Und was ich toll finde, es geht überhaupt nicht darum, ob der Mensch gut singen kann. Null. Also ich habe schon ganz schlechte Darbietungen erlebt. Aber das ist wirklich ergreifend, weil schön, man merkt, da hat jemand was zu sagen.
Wie schön.
Ja, auch wenn es ein Traditional ist.
Wirklich großartig. Und der Sound von Irland ist ja aber generell kein trauriger oder nachdenklicher, sondern ein sehr fröhlicher und sehr geselliger. Ne? Also lässt sich ja auch gut tanzen, wie man mal hin und wieder im Fernsehen oder auf irgendwelchen Bühnen sieht. Die irischen Tänze, die sind doch voller Freude und lebensbejahend, also wirklich großartig zuzuschauen.
Ja, absolut. Und so ist auch die Musik, die man überall hört. Man muss natürlich auch wissen, nicht jeder Ire mag seine Musik. Iren mögen zum Beispiel viel Western Country.
Ach,
aber
ja,
diese Musik, da ich ja auch unterwegs bin, auch forschend mit traditionellen Musikkulturen, das ist eine gelebte Kultur, definitiv.
Mhm.
Da werden zum Teil Titel gespielt, die sind aus dem 17., 18. Jahrhundert und noch früher. Und das ist ja kein Archiv, es lebt auch noch, es werden sich Sachen fortentwickeln, aber es ist ganz klar, warum das irisch ist und nicht schottisch. Also es hat eine bestimmte Rhythmik, einen bestimmten Sound und eine bestimmte Spielweise und das hört man überall und das macht es auch ganz typisch.
Essen war lange schwierig in Irland oder eben in Dublin, aber auch hier hat sich eine Menge getan, wenn man das mal ganz vorsichtig sagen möchte. Glücklicherweise in positiver Hinsicht. Ich kann mich erinnern, als ich da war, hat man noch eine Menge frittiert. Ist es immer noch nach wie vor so, dass frittiert wird alles, was in den Topf passt?
Also wo wirklich frittiert wird, ist in Holland, ja. Da wird alles frittiert, sogar Bolognese. Da spricht die Bolognese.
Okay,
ja,
gut.
Das ist der Untergang des Abendlandes, ja. Aber so haben wir mal für die Zuhörer ungefähr das Niveau, wie es in Irland war. Es war wirklich so, ich bin seit 2002 in Irland mit Studiosus und wir haben gelitten am Anfang, weil die Produkte sind hervorragend, aber die Produkte wurden gar nicht in ihrer Breite ausgeschöpft.
Ja.
Beispielsweise um die Irische See herum sind hunderte Arten Fische. Es gab keinen Fisch außer Fish and Chips und das war dann Kabeljau. Es gab auch kein Lamm, das war viel zu teuer, sondern es gab Hammel und zwar erst dann, wenn dieses Tier irgendwie starb oder weil es keine Wolle mehr gab, dann hat man eben, Sie können sich vorstellen, wie Hammel ist. Also meine Mutter hat Irish Stew gekocht, weil es billig war. Mein Bruder und ich sind damit aufgewachsen. Wir kennen auch den alten Irish Stew-Geschmack. Heute gibt's ihn mit Lamm, ja. Und es gab Schwein für die normalen Iren morgens, mittags, abends. Man hatte sein Schwein, wie früher auch bei uns, in den Arbeitersiedlungen gehabt und das wurde dann gegessen. Aber nie Lamm,
okay,
nie verschiedene Fischarten, nie Rind. Wunderbar. Rind war für Milch.
Och.
Man kann auch bis heute fast für umsonst in jedem Pub Milch trinken, ein Pint Milch. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen, in den Club zu gehen und zu sagen, ich hätte gern ein großes Glas Milch. Das hat sich gewandelt und auch das traditionelle Brot haben sie früher nicht bekommen. Das sogenannte Soda Bread oder Brown Bread.
Ja.
Das gab es nicht und es hat einen ganz besonderen Geschmack, weil es mit Natron gebacken ist. Es spitzelt so ein bisschen auf der Zunge.
Mhm.
Das hat damit zu tun, dass das irische Korn keinen Kleber entwickelt. Und so muss man ganz dicke Scheiben schneiden und so eine dicke Scheibe mit diesem Soda Bread mit irischer Salzbutter und darauf inzwischen geräucherter Lachs. Das ist eine wunderbare Sache und das gab es bis vor 15 Jahren nicht.
Das klingt auch wirklich unfassbar lecker. Ich kriege hier sofort Appetit. Unglaublich. Gibt es denn sonst, Corinna, noch ein Gericht, von dem Sie sagen, das ist typisch irisch? Irgendein Eintopf oder irgendeine Art, Dinge entsprechend zuzubereiten?
Ja, genau. Wenn man jetzt da hinten in Christchurch wäre, man würde so einen anglikanischen Gottesdienst, ich glaube um 11 Uhr geht der los, geht dann zu Dublin, ja, oder zwischendrin hat man Hunger. Dann kann man zu einem Traditionspub gehen, wie zum Beispiel The Brazen Head, der zersprungene oder zerplatzte Kopf. Das ist der älteste Pub Irlands, den man auch draußen sitzend besuchen kann und essen kann. Und dort gibt's so Klassiker wie Bangers and Mashes. Das muss man überlegen. Das ist ein Gericht mit mindestens 8000 Kalorien. Also für jemand gemacht, der im Bergwerk arbeitet oder auf dem Feld. Aber es ist für die Freunde von traditioneller Küche, es ist Kartoffelpüree mit verschiedenen Würsten. Mhm. Und natürlich, und das haben wir auch immer wieder für unsere Gäste, Guinness Stew, Guinness Beef Stew, das heißt Rindfleisch. Wir bekommen inzwischen Rindfleisch, das gehört wieder dazu, wird mit Guinness eingekocht, um das sämig zu machen. Also ich nehme schon Guinness zu mir, ja, aber in dieser Form dann.
Gut, dann wird Guinness da eben gegessen. Auch zum Shoppen ist Dublin eine Reise wert. Da gibt es wahnsinnig viele Einkaufsstraßen oder Shoppingcenter. Was ist denn da etwas, das ihr Herz erwärmen kann? Eher modern, Brown Thomas, kann ich mich erinnern, war ich damals.
Ist alt
eigentlich, okay. Ja. Aber von außen wirkt es halt, finde ich, recht modern. Den Eindruck hatte ich zumindest. Alt fand ich Stephen's Green. Also das war dieses Kaufhaus, was so ein bisschen an die 20er Jahre von der Architektur erinnert hat. Was können Sie da empfehlen?
Also erst einmal in dieser Entwicklung der Stadt gibt es ein Viertel zwischen dieser Grafton Street, wo dieses Traditionshaus Brown Thomas ist. Man sieht auch livrierte Türsteher. Es ist also das Haus, wo Chanel und Hermé und so weiter ist. Also viele Dublinerinnen gehen da rein und kaufen eine Kleinigkeit, um mit einer Brown Thomas Tüte wieder rauszukommen. Ja, das ist also ein ganz altes Traditionshaus. Es hat einen Namen. So Häuser kennen wir vielleicht von unseren Städten auch. Und zwischen diese Grafton Street und der Dam Street oder St. George Street gibt es ein altes Marktviertel. Und diese haben dann so circa zweistöckige Häuser in Backstein wunderschön gebaut. Dort sind inzwischen natürlich für den Besucher ganz wunderbar viele Cafés, viele kleine Geschäfte. Und da wurde in einem alten auch Markthaus, eigentlich ein Kontorhaus, das ist das Power Skirt House, wurde ein Einkaufszentrum gemacht. Wer Venedig kennt und das deutsche Kontor, das Tedeschi-Haus, das ist ähnlich. Also wir haben innen ein Haus, Backstein, unten ein wunderbares Café, Galerien und in denen sind also lauter kleine, feine Geschäfte. Ja. Und das gibt es noch nicht so lang. Sehr, sehr schön.
Als wir uns das erste Mal gesprochen haben, Corinna, da haben Sie mir erzählt, dass die Stadien dort zur DNA der Stadt gehören. Fußball oder Rugby ist aber nicht das riesengroße Ding in Dublin. Das ist eine andere Sportart. Welche ist das?
Ja, richtig spannend ist Gaelic Football. Auch für mich eine Fortführung im Prinzip einer keltischen Tradition, denn die Kelten haben ähnlich wie die Wikinger gekämpft und da war auch die Idee, also zu sterben im Kampf und dort dann auch, man kann sich das vorstellen, Valhalla neben Thor zu sitzen, so ein ähnliches Bild war es für die Kelten auch. Und wir haben natürlich auch eine Landflucht, viele Leute ziehen in die Städte, aber wir haben noch eine Verwurzelung aus der Region, aus der jemand kommt. Und Gaelic Football ist im Prinzip eine Form, die noch härter ist wie Rugby. Es gibt übrigens auch noch eine Art Hockey, wo der Ball durch die Luft fliegt. Sie sind froh, wenn sie nicht dazwischen stehen. Ja. Es ist ein sehr harter Sport, auch Mädchen machen es. Und bei dem Gaelic Football ist es so, dass sie immer ihr Leben lang zu einem Club gehören, egal wo sie wohnen, dort wo sie aufgewachsen sind. Und noch spannender finde ich, dass sie als Spieler in einen Spielclub eintreten, sagen wir mal Kilkenny, und nie wieder austreten. Es gibt keine Spielertransfers, ja, sondern sie haben diesen, wenn ich das so übersetzen darf, Clan, dem sie angehören. Und er spielt und er gewinnt oder er verliert. Das heißt, wir würden es in der Sozialwissenschaft Ersatz nennen. Also auf dem Feld findet quasi der Kampf statt. Das ist ja ein brutaler Sport mit Regeln, aber ein brutaler Sport. Und was ich auch klasse finde, da gehen Familien hin, komplett mit Kind und Kegel. Und es gibt auch keine Hooligan-Kultur, also es gibt keine Schlachten hinterher, sondern der Kampf wird auf dem Feld ausgetragen. Kilkenny war besser als Dublin oder Dublin besser als Kilkenny und das war's. Und dann guckt man, wie das in der nächsten Saison ist oder beim nächsten Spiel.
Wie toll.
Es findet absolut friedfertig statt. Auch das ist sehr wichtig für die Iren, dieses Friedvolle. Also der Ire ist kein Mensch von Konflikt. Und der wird aber im Sport ausgetragen, also in dieser Art Hockey, Hurling oder Cambie für die Mädchen oder eben dieses Gaelic Football, eine ganz spezielle, typisch irische Tradition.
Letzte Frage. Wann ist ein Besuch in Dublin denn am schönsten? Was würden Sie sagen, wann können Sie Dublin am besten empfehlen?
Also es ist wirklich das ganze Jahr über besuchbar. Ja. Wenn man jetzt keine Wanderung machen wollte, dann würde ich auch Mai bis September empfehlen. Es ist eine Stadt, die durchaus im Winter geht. Die Natur ist im Winter sehr grau in Irland, aber als Stadt ist es ja wunderbar. Und es gibt eigentlich zwei Tage, die auch interessant sind. Das eine ist natürlich der St. Patrick's Day. Achtung, es ist voll, aber da sind wirklich Iren unterwegs, auch Iren aus aller Welt, die zurückkommen. Und der 16. Juni, der in Dublin spannend ist, den ich auch mal mitgemacht habe, weil man da einen Tag nacherlebt, Anfang des 20. Jahrhunderts, der beschrieben ist von James Joyce in seinem Werk Ulysses, also die Odyssee. Und man geht den Tag des Hauptprotagonisten nach, der von 3 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts war. Man isst permanent. Ja. Und was toll ist, also es ist ein literarischer Tag. Man sieht auch noch Originalorte, die da beschrieben sind. Aber vor allen Dingen sieht man Menschen, die in dieser Kleidung des Anfang 20. Jahrhunderts unterwegs sind, also die sich extra dafür anziehen und dann zu sehen sind. Und wer sich nicht verkleiden will, hat mindestens einen Strohhut auf, wie damals die Herren. Und die werden auch in manchen Pubs verschenkt.
Ach, wie toll. Dann hat man das Gefühl, eine Zeitreise zu machen, findet sich plötzlich an einem anderen Ort wieder. Wunderschön.
Ja.
Liebe Corinna Osterfehn, das hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war eine tolle Zeit. Vielen, vielen Dank für den kleinen Urlaub und ja, die netten oder spannenden Geschichten zu Dublin. Ich wünsche Ihnen immer eine gute Reise und natürlich auch interessierte Gäste dazu. Es war wunderbar. Und wenn Sie noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen und Metropolen, die Sie besuchen wollen, dann schauen Sie doch mal nach bei studiosus.com. Dort gibt es eine Menge Infos zu allem, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
More Fahrgott.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.